Also, Peter ist nicht da, sieht man ja, ne? Peters Mutter ist Anfang der Woche gestorben und Peter ist in Schottland zur Beerdigung und wird am Sonntagnachmittag erst wieder da sein. Dann haben wir so ein bisschen umgemodelt. Und ich mache nicht im Korinther weiter. Ich sage mir zu. Die Frau in der Gemeinde. Hätte ich meine Frau mitbringen sollen? Ich kenne das sowieso besser als ich. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Besonders in Vers 42 gibt es viele Predigten darüber. Vor ein paar Jahren hat in Heroldegg die Teenies eine ganze Woche nur über diesen einen Vers jemand gelehrt, weil es ist so schon ein sehr wichtiger Vers. Steht, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Sie blieben beständig. Was ist dieses Beständigsein? Fest in etwas. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was so das Wörterbuch dazu sagt. So beständig ist ausdauernd, ständig, ununterbrochen, dauerhaft, widerstandsfähig, beharrlich, treu und nicht wankelmütig. Das heißt, sie waren festgebunden in dem Wort. Das war eigentlich ihr Lebensstrom. Das war das, von was sie eigentlich gelebt haben. Was lernten die Apostel eigentlich in der damaligen Zeit? Das ist ja auch immer wieder interessant, mal darüber nachzudenken. Was hatten sie eigentlich als Grundlagen? Ich habe mich immer wieder gewundert, sie haben keine Bibel gehabt. Sie hatten diese Briefe noch nicht, die wir haben, von Paulus, von Petrus, von Johannes. Das ist ja alles erst später passiert. Also was lernten sie? Eigentlich lernten sie das Alte Testament, aber wahrscheinlich aus den Augen von Jesus. Und ich meine, wenn wir uns mal überlegen, wir gehen ja sonntags hier durch das Alte Testament, wie viel da rauszuholen ist und wie viele Verbindungen da eigentlich ins Neue Testament hinein sind. Und jetzt haben wir hier eine Gruppe von Männern, die aus dem Judentum eigentlich herausgekommen sind oder eigentlich auch teilweise in dem Judentum noch drin sind, die eine ganz andere Blickrichtung von der Situation auch im Alten Testament hatten. Und sie haben das verbunden mit der Erlösung. Sie haben gepredigt, dass der Messias, der über 300 Mal eigentlich vorausgesagt worden ist in der Bibel, im Alten Testament, dass er gekommen ist. Und haben, wenn wir zum Beispiel Paulus sehen, später an, Paulus hat mit dem Alten Testament seinen jüdischen Geschwistern, dem jüdischen Volk bewiesen, dass Christus der Herr ist. Und was sie hier gemacht haben, sie kamen zusammen und sie legten das Wort aus. Sie lehrten aus dem Wort heraus, aus den Schriftrollen heraus. Natürlich erzählten sie, was sie mit Jesus erlebt haben. Und ich denke manchmal echt, ich hätte mich gefreut, es wäre eine tolle Sache, wenn ich da auch mal bei gewesen wäre, mal zu hören, was so der Bruder Petrus so zu sagen hat oder Johannes oder Jakobus oder die anderen Apostel. Es ist bestimmt interessant, ihre Erfahrung einfach zu sehen und vor allen Dingen auch diese ganze Verbindung mit der jüdischen Tradition, wo sie herausgekommen sind. Gott hat ihnen die Decke von den Augen genommen. Und es ist hart, wenn wir mal so reingucken, weiß nicht, ob man schon mal mit so Leuten zu tun gehabt hat aus dem jüdischen Volk, wo wirklich, ja, da ist eine Decke davor. Du merkst das Ganze. Wir haben im Kaffeepott jemanden, der Jude ist und der sehr religiös ist, aber wenn du es auf den Punkt kommst, Ja, Jeschua kenne ich, ja, ist alles klar. Aber entscheiden will er sich nicht. Das ist für ihn, das ist schwierig. Beharrlich. Sie haben daran festgehalten. Ein Zeichen von Ausdauer, was die Juden eben auch hatten, ist, wenn wir mal zurückgehen in 3. Mose, Kapitel 24, da lesen wir ab Anfang. Und der Herr redete zu Mose und sprach, gebiete den Kindern Israel, dass sie reines Öl aus zerstoßenen Oliven zu mir bringen für den Leuchter, um beständig Licht zu unterhalten. Draußen vor dem Vorhang des Zeugnisses in der Stiftshütte soll Aaron es zurichten, damit es beständig brenne vor dem Herrn, vom Abend bis zum Morgen. Eine ewige Ordnung für euch, künftigen Geschlechter. Auf dem reinen Leuchter soll es beständig die Lampe zugerichtet vor dem Herrn. Was das bedeutet, dass eigentlich in der Stiftshütte die ganze Nacht über Licht brannte. Egal von welcher Stelle du im Endeffekt aus dem Lager geguckt hast, du hast das Licht gesehen. Und man kennt das ja, wenn es draußen stockdunkel ist und das irgendwo ein Licht und du siehst das, das gibt dir eine Richtung an. Das ist interessant, wenn man so zum Beispiel mal so, ne, ich sehe das so manchmal, wenn wir so aus Heroldegg kommen oder nachts mal über die Kasseler Berge kommst und du bist die ganze Zeit durch Dunkle gefahren, dann siehst du irgendwo in der Gegend, so vor Kassel, siehst du dann plötzlich Kassel liegen, du siehst den Lichtschein, der da drüber ist. Du siehst einfach das Licht, was da brennt. Ich habe das auch schon oft erzählt, wenn du früher aus der DDR gekommen bist, du hast Marienborn erkannt. Das war auf einem Berg und es war hell erleuchtet in der ganzen Dunkelheit ringsherum. Dieses Licht sollte ständig brennen. Als ein Zeichen Gottes Gegenwart. Als auch ein Zeichen für das Volk Israel, dass Gott sagt, hab keine Angst, ich bin da. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und dieses Licht soll eigentlich auch in uns brennen. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist eigentlich, dieses Licht, was Gott in uns angezündet hat, am Leuchten zu halten. Es immer wieder zu erfrischen. Sie mussten jeden Tag dahin und mussten neu dieses Öl aufgießen, damit das Licht einfach die Nacht hindurch gebrannt hat. Wir müssen jeden Tag, also ich muss es jedenfalls, jeden Tag zu Gott kommen und sagen, Herr, es ist ein neuer Tag, ich brauche neue Kraft. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Ich brauche neue Kraft von dir. Ich durchstehe diesen Tag nicht, wenn du nicht zu mir sprichst, wenn du mir nicht den Weg weißt, wenn du mir nicht die Kraft dazu stiegst, ihn zu geben. Also muss ich jeden Tag neu diese Lampe, die da brennt in mir, eigentlich mit Öl füllen. Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Die Menschen sollen durch unser Leben sehen, dass das Licht in uns brennt. Nicht an dem, was wir sagen, sondern an unseren Taten sollen wir erkannt werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Diese Beständigkeit, wir sehen das, Gott spricht zum Beispiel im 2. Mose und im 2. Samuel, Vers 7, Kapitel 7 und auch im 1. Korinther über die, im 1. Chroniker über die Beständigkeit des Königreichs Davids. Gott gibt David die Verheißung, dass sein Königreich für immer dauert. Und das, was Gott verspricht, das hält er auch. Da brauchen wir uns keine Gedanken drum zu machen. Stimmt das, was Gott da verheißen hat? Ja, stimmt. Jesus kommt aus dem Stamme Davids, aus dem Geschlecht Davids, aus der Familie David. Und durch Jesus alleine hat der Bestand des Königthrones Davids Bestand bis in alle Ewigkeit hinein. Gott hält sein Versprechen. Gott ist beständig. Er wankt nicht, so wie wir. Er steht fest und darauf können wir bauen und an ihm können wir uns festhalten. Und das ist eigentlich auch eine gute Sache so. Die Lehre der Apostel war eine wichtige Sache. Sie kamen zusammen und sie hörten die Lehre der Apostel, die für sie wichtig gewesen ist, die für sie wegweisend gewesen ist. Wenn wir später hineingucken, in die Briefe bekommen, dann merken wir, dass die Briefe ja nicht nur Briefe sind, die irgendwie diese ganz groß hochgeistigen Themen sich beschäftigen. Gerade im Korinther sehen wir, wie Paulus auch mit praktischen Sachen umgeht. Wie verhält sich die Frau in der Gemeinde? Warum sollen wir kein Götzenfleisch essen? Wie ist das mit Wiederverheiratung und Scheidung? Das sind eigentlich ganz normale Sachen, die Bibel da behandelt, die jetzt nicht ganz total was mit total hochgeistlichen Zusammenhängen zu tun hat. Es gibt da Beschreibungen drüber, die Gott da gegeben hat. Ein anderes Beispiel ist auch im Timotheus Kapitel 3, wo Paulus auf die Aufgabe oder auf das, was soll ein Ältester sein, wo er ganz klar aufzählt, das und das und das und das sind die Maßstäbe, an dem sollst du das messen. Er sagt dann weiter in 8, In Vers 8 bis 13 zählt er auf, was die Maßstäbe für einen Diakon sind. Das sind ganz praktische Sachen, die da sind, die wir nehmen können und mit denen wir leben können und mit denen wir handeln können. Die Bibel ist praktisch. Sie spricht in deine Situation hinein. Für mich ist es immer wieder so, ich brauche diese Praktik der Bibel. Ich muss die Sachen, die ich lese, in die natürliche Umgebung einpacken können, sonst kapiere ich die nicht. Sonst kriege ich sie nicht mit, sonst ist es schwierig für mich zu begreifen. Ich brauche lange Zeit, es einfach zu begreifen. Ich muss es praktisch sehen. Ich muss sehen, wie das funktioniert. Die Lehre. Sie blieben beständig in der Lehre. Das nächste, was da steht, ist die Gemeinschaft. Es ist immer wieder schwierig. Wir leben so ein Einzelkämpfertum vor uns hin und wir versuchen dann immer mal wieder so abzuzwacken, Gemeinschaft zu haben, da wo es geht oder vielleicht auch nicht. Und es hängt ja auch oft von unserer Lust ab, ob ich nun Lust habe oder nicht Lust habe. Manchmal habe ich Lust, manchmal habe ich keine Lust. Was war denn da bei den Aposteln? Die Neuen, die sich bekehrt haben, die waren scharf drauf, mit den anderen Gemeinschaft zu haben. Mann, zusammenzukommen, zu sehen, was die machen. Mann, wir hören heute wieder, was Jesus gemacht hat. Toll, Mann, ich freue mich darauf, Gemeinschaft zu haben. Wir werden den und den wieder treffen. Also für mich war das damals so, als ich mich bekehrt habe, war das wirklich so. Ich kam aus dem Dreck, war Alkoholiker. Gott hat mich befreit, hat mir ein neues Leben gegeben. Ich kam in die Teestube. Und ich habe noch nie so eine Gemeinschaft erlebt, solche Beziehungen erlebt, solche Freundschaften erlebt. Für mich war es immer, ne, der Höhepunkt des Tages war von der Arbeit weg und ab in die Teestube mit den Geschwistern zusammen sein. Sondern am Sonntag, den ganzen Tag zusammen, das hat Spaß gemacht, miteinander spazieren gegangen, Spaß einfach miteinander gehabt. Sonnabends Fußball gespielt, über Stunden haben wir Fußball gespielt. Es war toll, einfach Gemeinschaft zu haben. Man hatte Sehnsucht danach, es fehlte einfach irgendetwas, wenn mal so ein Tag dazwischen drin war, wo du keine Gemeinschaft gehabt hast. Das ist die Sehnsucht, die einfach da ist, miteinander zusammen zu sein. Es ist auch eine ganz natürliche Sache. Fische hängen mit Fischen zusammen. Oder hast du schon mal gesehen, dass ein Fisch eine Freundschaft mit einer Kuh hat? Das wird problematisch werden. Es gibt da so ein ganz interessantes Kinderbuch, Die drei Freunde, kennt ihr bestimmt. Das ist ein Schwein, ein Hahn und eine Maus und die haben eine Freundschaft. Und die pflegen ihre Freundschaft. Und dann sind sie irgendwann mal eines Tages auf die Idee gekommen, wir sollten mal bei dem anderen übernachten. Bei der Maus klappte das nicht, weil der Hahn und das Schwein eben nicht durch das Mauseloch passte. Natürlich ein Problem, ne? Bei den Hahn passte es auch nicht, weil als das Schwein sich auf die Stange setzte, die Stange durchgebrochen ist, klappte das auch nicht. Und beim Schweinestall hätte es geklappt, wenn es nicht so gestunken hätte. Es ist problematisch. Wenn man solche Freundschaften hat, dann ist es problematisch, sie aufrechtzuerhalten. Und das ist für mich ein Bild einfach auch, ne? Was habe ich für eine Sehnsucht? Mit wem möchte ich Gemeinschaft haben? Mit Geschwistern. Weil ich weiß, dass diese Geschwister auch Gemeinschaft mit Gott haben, weil sie die Gemeinschaft mit Gott suchen. Und das verbindet mich mit ihnen. Und ich kann sitzen und ich kann hören und ich kann von jedem lernen. Wenn ich höre, wie Leute sich entschieden haben für Jesus, dann kann ich echt voll Dankbarkeit sagen, Mann, preis den Herrn, toll. Es braucht nicht diese Schwarz-Weiß-Geschichte sein. Manchmal kann ich sie nicht mehr hören. Ich freue mich so, ich habe mich damals, ne, so meine Frau, die kommt ja aus so einem nicht so einem kaputten Hintergrund, wie ich komme. Die kommt so aus einer ganz heilen Familie. Und ich habe früher gedacht, warum hat die sie überhaupt bekehrt? Hätte sie ja gar nicht gebraucht. Ne? Also, ne? Bis mir klar geworden ist, dass eigentlich jeder unter der Verlorenheit, die wir haben, ohne Gott zu leben, leidet eigentlich. Und ist egal. Ob nun deine Sünde offensichtlich ist. Bei einem Alkoholiker sehe ich, dass er Alkoholiker ist. Bei einem Fixer sehe ich, dass er ein Fixer ist. Das kriege ich mit. Aber diese Gebrochenheiten, die Menschen erleben innerlich, diese Kämpfe, die sie durchmachen, diese Verletzungen, die sie durch vielleicht Eltern, die nach außen scheinen, ganz wunderbar und toll zu sein, bekommen, die bekomme ich nicht mit. Und die sind oftmals, und ich stelle mehr und mehr fest, umso mehr ich so in die Familie von meiner Frau reingegangen bin, dass die viel kaputter sind als meine Familie. Also ich bin dankbar, dass meine Frau sich bekehrt hat. Das ist so ein Wunder, dass sie da rausgekommen ist. Das ist wirklich wahr. Für mich war das klar. Für mich gab es nur ein Schwarz oder ein Weiß. Und für mich war es, entscheide dich, aufhören zu saufen, dann wirst du leben. Oder sauf weiter und du krepierst. Das war für mich eine ganz klare Entscheidung. Ich brauchte nicht zu überlegen. Es war klar. Es ist schwer, Entscheidungen da zu treffen. Aber Gott hilft uns dabei. Und das ist das Wunderbare. Und die Gemeinschaft hilft uns dabei. Wir haben das jetzt in der letzten Zeit ja immer wieder gehört, die ganze Situation mit dem Leib. Ich brauche meine Geschwister, ich brauche jeden Einzelnen von euch, um leben zu können. Das ist eine wichtige Sache. Dieser Leib, unser Leib, unsere Gemeinde funktioniert nur deshalb, weil wir alle zusammen in Christus sind. Ich denke, wenn wir mal den Heiligen Geist wegnehmen würden, ich glaube, hier wäre nur Mord und Totschlag. Wir würden einfach mit unseren Macken durch die Gegend laufen und jeder würde genervt sein über den anderen, weil wir ihn nicht mehr ertragen können. Die Bibel ruft uns aber auf, uns zu ertragen gegenseitig. Die Macken des anderen, ja zu sagen, weiterzugehen. Ich habe gestern den Tag damit zugebracht, einen Reha-Platz für jemanden zu suchen aus dem Kaffeeport. Ich habe da Stunden reingesetzt. Weil er mich so darum gebeten hat, hilf mir, Sigi. Wenn es eine Möglichkeit hat, hilf mir. Das ist schwierig, weil er eben kein Deutscher ist und viele andere Schwierigkeiten. Und heute wollte ich mit ihm reden. Mache das dann immer so, dass die Leute eigentlich auf mich zukommen, um einfach zu sehen, ob sie noch wollen. Der ist nicht gekommen. Und vorhin habe ich richtig Frust gestorben, habe gedacht, Mann, Mist, ne? Ich habe mir gestern den halben Tag ans Bein gebunden für nichts, ne? Der Typ, den kümmert es überhaupt nicht. Und dann saß ich vorhin noch im Büro und bin noch mal über die Ausarbeitung gegangen. Dann kam mir so ein Gott zu mir und sagt, für wen tust du das eigentlich? Für dich? Ist das deine Sache? Das ist meine Sache. Ich wirke an den Menschen. Und alles, was wir tun, das tun wir von Herzen. Für die Menschen, sondern für Gott. Und Gott hat diese Arbeit gesehen und Gott wird da Frucht rausbringen. Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht in 3 Jahren. Vielleicht auch gar nicht. Das ist Gottes Sache. Wir streuen manchmal nur einfach Sachen und wir denken, es lohnt sich nicht, in diesen Mensch sich zu investieren. Und dann kommt Gott in seiner ganz großen Güte und Weisheit und verändert die Leute. Vor ein paar Jahren, nicht so lange her, 2 Jahre, haben wir einen Mann hier im Kaffeepott gehabt, einen Russen, der war richtig brutal, in Sergei. Kannst du dich noch erinnern, Rainer, ne? Er hat mich bedroht mit Mord, hat mir Schläge angedroht. Hat gedroht, an meine Familie reinzugehen. Und das war schon ernst zu nehmen. Das war bei ihm nicht so eine Sache, wo du denkst, naja, der macht nur Sprüche und dann ist die Sache erledigt. Dann war Sergej plötzlich verschwunden. Und vor ein paar Monaten, also in der Allianz Gebetswoche, musste ich da zu dem Gottesdienst da in der Waldersichtstraße, weil das war für christliche Sozialarbeiten in Hannover. Und wer treffe ich da? Sergej. Ist in der Reha. Im Auffanghaus war er erstmal. Und Gott hat an ihm gewirkt, der sah total anders aus. Jetzt war Tag der offenen Tür in Ahlem, ich komme rein, wer kommt mir entgegen? Sergej. Total verändert, ein total anderer Mensch. Ich habe den erst gar nicht erkannt. Der strahlte, der war plötzlich gesund, da war keine Aggressivität da, da war Liebe da. Und ich stand da und dachte, boah. Und als ich nach Hause ging, habe ich so zu einer Nette gesagt, ich verstehe das nicht. Was Gott da tut, ne? Warum hat er das nicht bei uns gemacht? Ne? Warum ist er nicht bei uns frei geworden? Ne? Und sagt Annette, durch euch. Ihr habt Samen gelegt. Ihr habt ihn aufgenommen. Wir haben ihn geduldet manchmal, obwohl er besoffen war und rumgestänkert hat. Und das ist der Same, den du legst. Und du bist mit dran beteiligt an dem neuen Leben. Du bist Geburtshelfer gewesen. Das dürfen wir einfach mitsehen. Es gibt keine auch Situationen in deinem Leben. Es gibt keine Situationen, die vergebens sind. Warum mache ich das jetzt durch? Du wirst in ein paar Monaten sehen, warum du es durchgemacht hast. Weil Gott dir dadurch Dinge lehren wollte. Du bist nicht alleine. Das ist der andere Punkt. Gemeinschaft bedeutet nicht, der sitzt an der Ecke, der sitzt in der Ecke und der sitzt da ganz hinten in der Ecke, sondern Gemeinschaft bedeutet, zusammen zu sein. Ich bin dein Bruder. Und meine Aufgabe, und das sagt Paulus sehr klar, ist eigentlich dir im Glauben zu helfen, weiterzugehen. Ermutigt einander, bringt einander vor, treibt einander zu guten Werken an. Das ist das, was Paulus immer wieder sagt. Und das ist meine Aufgabe, zu sehen, wie ist unsere Aufgabe, wie geht's meinem Nachbarn? Kann ich dem irgendwo helfen? Ein Gebet ist immer gut, aber auch auf eine andere Art und Weise. Besuchen. Mann, vielleicht ist der einsam, er braucht mal einen Besuch. brauchen wir einfach jemanden, der mal vorbeikommt und Hallo sagt. Oder andere Dinge. Wie geht's ihm? Wenn es meinem Nachbarn gut geht, geht es mir auch gut. Die Gefahr ist oftmals, dass wir in so großen Gemeinden sind und gar nicht unseren Nachbar kennen. Ich fand das so toll, Tobi hat mir das erzählt, mein Sohn, der war ja 2 Jahre in Siegen auf der Bibelschule. Er sagt, das konnte dir manchmal passieren in der Stadt, dass du plötzlich jemanden getroffen hast auf der Straße, der irgendwie ein christliches T-Shirt hatte und du hast ihn dann angesprochen und gesagt, oh hallo, ich bin auch Christ, welche Gemeinde gehst? Calvary Chapel Siegen. Sagte, oh, ich gehe auch in die Calvary Chapel Siegen, ich habe die noch gar nicht gesehen. Riesengemeinde, 1200 Leute, das ist schwierig. Das ist manchmal auch hier so, dass man viele Leute, die man sieht, überhaupt nicht kennt. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Wir müssen uns wirklich bemühen darum, Gemeinschaft miteinander zu haben, uns kennenzulernen, offen zu sein, mal andere Leute an uns heranzulassen. Diese Gemeinschaft, wir müssen das ja auch mal sehen, das waren ja nicht nur so 10 Leute, die waren auch nicht aufgeteilt. Jedenfalls sagt die Bibel das nicht, dass sie so groß aufgeteilt waren in Hauskreise oder so. Sie trafen sich hin und her in den Häusern, ja wahrscheinlich in kleinen Gruppen, aber das war eine Gemeinde von Tausenden von Leuten. An einem Tag kamen da 3.000 dazu. Vielleicht waren es 10.000 oder noch mehr, die sich da trafen. Es war eine Riesengemeinde. Sie saßen zu den Füßen der Apostel, sie hörten, ne? Sie kamen in die Gemeinschaften, sie hatten Gemeinschaft miteinander. Und die Essensausgabe, das war keine Essensausgabe für Obdachlose, sondern das war die Essensausgabe für die Witwen in der Gemeinde, die dort gegeben wurde. Also sie kümmerten sich um die anderen. Sie sahen die Not des anderen und sie haben auch ganz praktisch geholfen dadurch, dass sie eben Essen unter ihnen verteilt haben. Das war eine Not, die einfach da gewesen ist. Und jeder hat dazu beigetragen. Jeder hat nicht gedacht, okay, das ist mein Geld, was ich hier habe und das. Nee, sie gaben einfach dazu. Und jeder hat dazu gegeben, damit die Armen, die in der Gemeinde waren, eben auch was zu essen hatten. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Und wir leben gerade heutzutage, ich habe jetzt gerade ein Gespräch neulich mit Leuten gehabt darüber. Es ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Wir leben in einer Zeit, die so wandelt, die sich so verändert. Und es wird schlimmer. Es wird nicht besser. Es ist echt keine gute Sache, die da passiert. Gemeinschaft miteinander zu haben. Such die Gemeinschaft mit dem anderen. Such die Gemeinschaft auch so. Hauskreise, hier in der Bibelstunde, sonntags nach dem Gottesdienst, Beziehungen bauen. Es war für mich so wichtig, dass ich von Anfang an eigentlich, nachdem ich mich bekehrt habe, in eine Wohngemeinschaft gezogen bin. Ich bin von Anfang an, kurz nach meiner Bekehrung, in einer Wohngemeinschaft gewesen und ich habe Leute kennengelernt. Ich habe mit Leuten zusammengelebt. Und ne, wenn du so in der WG wohnst, ne, da kommst du manchmal morgens runter und willst was frühstücken und da bist du nicht gekämmt und rasiert und, ne, und du riechst auch manchmal nicht so wunderbar und du musst es erdulden. Du musst auch die Macken des anderen erdulden. Der kommt nicht immer freudig an und lächelt, weil es ihm immer gut geht, sondern der ist manchmal auch sauer. Und dann fliegen dann manchmal morgens schon um 7 die Fetzen, weil er mit dem falschen Bein aufgestanden ist. Das musst du auch ertragen. Aber du lernst den anderen dann kennen. Du weißt, wo der Zahn ist, auf den du drücken musst, um den anderen in die Luft zu bringen. Das weißt du ganz einfach. Das kriegst du einfach im Laufe der Jahre mit. Das ist überhaupt kein Problem. Und du kannst es mal machen, ne? Draufdrücken, dann weißt du, was passiert. Oder du kannst das gut umschiffen, um eben Ruhe zu haben. Aber du lernst dich kennen in dieser Gemeinschaft. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir das zulassen. Für mich war das wichtig, weil ich gemerkt habe, dass die Brüder mir immer eine Hilfe gewesen sind. Ich konnte einfach auch in der ersten Zeit, in der ich gläubig war, an irgendeine Tür klopfen. Ich wusste, dahinter war jemand, der für mich gebetet hat und der sein Herz für mich da hatte. Und es ist egal, in welcher Zeit es war. Die waren einfach da für mich. Das ist wichtig, dass wir auch da sind füreinander. Und das bedeutet nicht nur hier sonntags im Gottesdienst. Wenn du ein Problem hast, dann kannst du mich zu Hause auch ruhig anrufen. Und ich meine das ehrlich. Ruf mich ruhig an. Wenn da was ist, wo ich dir helfen kann, ruf mich an. Das ist Gemeinschaft. Das ist Handreichung. Das ist praktisch. Einander unter die Arme. Das ist praktisch. Die Bibel ist praktisch. Gemeinschaft miteinander zu haben, ist nicht nur miteinander beten und nicht nur miteinander Bibel lesen. Bedeutet auch miteinander arbeiten und füreinander arbeiten, auf jeden Fall. Und das werden wir erleben, dass Gott das auf jeden Fall in unserem Leben honoriert. Er wird das einfach auch bestätigen. Die nächste Sache, die hier geschrieben wird als drittes, das ist das Brotbrechen miteinander. Hier wird wahrscheinlich weil es eben in den Häusern auch war, wahrscheinlich das Abendmahl. Sie haben das Abendmahl miteinander genommen. Früher haben wir das Abendmahl jeden Sonntag genommen. Und wir waren ja so eine freakige Gemeinde. Und der Wein wurde so lange rumgegeben, bis der Kelch alle gewesen ist. Nicht nur der Wein, das Brot wurde auch so lange rumgegeben, bis das Brot alle gewesen ist. Aber den Wein hatten manche lieber. Aber ich fand das gut. Wir hatten einfach jeden Sonntag die Möglichkeit, Abendmahl zu nehmen. Und jeden Sonntag wurde dir eigentlich klar, was Jesus für dich gemacht hat. Sie haben es vor Augen gehabt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz von Golgatha für mich gestorben, für meine Sünde gestorben. Er hat meine Schuld auf sich genommen. Er hat sie getragen. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Und ich bin Miterbe. Ich werde auch auferstehen. Ich habe ewiges Leben. Das ist das, was eigentlich in Erinnerung im Abendmahl in uns passieren soll. Auf der einen Seite die Trauer, die da ist, dass der Sohn Gottes überhaupt leiden musste und sterben musste, aber die andere Seite auch die Auferstehung und die Befreiung, die Gott uns geschenkt hat durch seinen Tod. Die Brücke, die Jesus gebaut hat, um überhaupt zum Vater wieder zu gehen. Ich wäre gerne im Tempel gewesen während der Kreuzigung und hätte miterlebt, als dieser Vorhang von oben nach unten zerrissen war. Ich glaube, dass die Leute so geschockt gewesen sein müssen, als sie plötzlich in das Allerheiligste reingucken konnten. Für uns ist das so, naja, der Vorhang und Allerheiligste und so. Für die Juden war das was ganz Wichtiges. Sie durften da nicht rein. Das war das Heiligste, was es überhaupt gegeben hat. Und da durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr rein. Band am Fuß, falls ihm was passiert, dass man ihn rausziehen konnte. Keiner durfte da rein. Und plötzlich, innerhalb von einer Minute oder so, war der Vorhang zerrissen von oben nach unten und jeder konnte sehen, was da drin war. Jeder konnte die Bundeslade sehen. Jeder konnte sehen, was da drin gewesen ist. Es war kein Geheimnis mehr. Es war kein Geheimnis mehr. Und ich denke, die Priester, die müssen wie wahnsinnig da rumgelaufen sein, Nadel und Faden und erstmal versucht haben, das Ding wieder zu flicken, damit das wieder zukommt. Wir können uns eigentlich überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet hat in der geistlichen Welt, dieser Tod Jesu Christi. Der Teufel hat gedacht, ich habe ihn jetzt am Kreuz. Ich habe ihn. Und jetzt werde ich ihn vernichten, für immer und ewig. Und er ist gestorben und der Teufel hat sich immer noch gefreut. Und hat ihn in ein Grab, die haben ihn in ein Grab gelegt, einen Stein davor gerollt und wahrscheinlich der Teufel gesagt, da kommt er nicht mehr raus. So nicht mehr. Und dann ist er auferstanden. Und das war der Triumphzug, der da war. Und daran können wir uns erinnern. Wir sind Teil davon. Wenn du merkst, dass du echt drin bist, wenn dir mal wieder die ganzen, alle Wellen über dich zusammenschlagen, du nicht mehr weißt, was unten und oben ist, denk daran. Jesus hat dich befreit. Jesus hat das so vor dir durchgemacht. Und du kannst wirklich dich freuen in Jesus. Du hast ein neues Leben. Du bist ein neuer Mensch geworden. Und das Alte ist vergangen. Es ist weg. Es ist nicht mehr da. Vor ein paar Jahren ist unser Nachbar im Altenheim gegangen und die Kinder, die haben die ganzen Klamotten, die der hatte, teilweise einfach weggeschmissen, einfach in die Mülltonne. Und ich guckte so aus dem Fenster und da sah ich so einen Mann, der hat die Mülltonne ganz aufgeklappt und wanderte durch die Mülltonne und holte sich all die ganzen alten Sachen raus, die noch zu verwenden waren. Und ich stand da so und dachte, ist das nicht toll? Ich brauche meine alten Sachen nicht mehr rauszuholen. Ich habe gar keine alten Sachen mehr. Gott hat mich erneuert. Mir ist Vergebung. Ich brauche diese alten Sachen nicht mehr zu haben, um sie anzugucken. Auch nicht die alten Sachen von anderen Leuten. Ich brauche die nicht mehr. Gott hat mir vergeben. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich brauche in den alten Sachen nicht mehr rumzukramen. Brauchst du nicht mehr. Wenn Gott etwas in deinem Leben verändern möchte, dann kann ich dir eins garantieren. Gott wird es tun. Das Werk, was er angefangen hat in uns, das wird er vollenden. Es braucht seine Zeit. Denken wir manchmal eben doch an die Geschichte im Josua Kapitel 7. Ich meine, natürlich wirst du sagen, Sigi, die haben wir jetzt schon so oft gehört. Ne? Der Mann, der die Sachen versteckt hat und Gott seinen Punkt darauf gelegt hat. Und zuletzt wurde er dann erwischt und die Sachen wurden rausgeholt und er wurde mit seiner ganzen Familie getötet, weil er gesündigt hat, weil er das ganze Volk Israel in Sünde getrieben hat. Was bedeutet das für uns? Das sagt uns einfach, hey, deine Sünde ist keine Privatsache. Denk nicht, dass das, was du tust, den anderen nicht beeinträchtigt. Das beeinträchtigt den anderen. Dadurch eben, ne? Wir sind eine Familie. Und wenn du einen Leberschaden hast, dann merkst du das im ganzen Körper. Das merkst du ganz einfach. Da brauchst du nicht zu fragen. Gott wird dir aber einfach auch begegnen und er wird dir zeigen, welche Dinge er verändern möchte in deinem Leben. Das Wichtige dabei ist, beständig im Wort Gottes zu bleiben, deine Bibel zu lesen, darauf zu achten, was Gott dir sagt. Und wenn du im Wort Gottes bleibst, verändert dich das. Hören und lesen ist eine ganz wichtige Sache. Als ich damals nach Hongkong gegangen bin, habe ich kein Wort Englisch gesprochen. Und man weiß ja, Hongkong ist eine britische Kronkolonie, mit Deutsch kommst du da nicht weit. Also, ne? Es gab eine deutsch-schweizerische Schule, vielleicht hättest du da hin können, ein bisschen Deutsch reden können. Nee, Englisch war angesagt. Und das war schwer für mich. Und die erste Woche, die ich in Hongkong gewesen bin, war in dem Haus, wo ich gelebt habe, auf der Basis, war kein einziger Deutscher. Es gab zwei Holländer, die ein bisschen Deutsch sprachen. Und das war's. Und da musste ich mich durchhangeln und hören. Hören, hören, hören. Versuche machen zu sprechen. Auch wenn es nicht klappte. Wenn du Geschwister hast, die ein riesengroßes Herz für dich haben, dann klappt das immer. Dann helfen die dir, um mit den Dingen klarzukommen. Und ich bin in dieser Woche bin ich klargekommen, alleine. Natürlich war ich froh, dass ich nach der Woche eben wieder Deutsche getroffen habe und das war auch gut so. Aber in der Zeit habe ich Englisch gelernt. Ich habe es nicht durch Schulbücher gelernt. Ich kann lesen, ich kann nicht schreiben, aber ich kann lesen, ich kann sprechen, ich kann mich verständigen, weil ich einfach höre. Ich höre, was wird gesagt, was ist die Meinung davon, was ist der Inhalt davon. Ich frage nach, was hast du da gemeint, kannst du das nochmal langsam sagen. So habe ich das gelernt. Und so lernen wir auch, um in unserem Glauben zu gehen. Schritt für Schritt, ganz kleine Schritte. Und manchmal ist das demütigend. Mann, und dann siehst du dann die großen Geschwister, die dastehen und dann denken, hat der denn das immer noch nicht kapiert? Jetzt ist er schon seit 3 Jahren bei uns und glaubt, es klappt immer noch nicht. Ich glaube bestimmt, ich meine, meine Frau, die spricht ja sehr gut Englisch, ich glaube, wenn die mich Englisch sprechen hört, dann schlägt sie innerlich immer wieder die Hände über den Kopf zusammen, weil sie denkt, hat der das immer noch nicht kapiert? Ich kapiere es auch nicht. Ich rede einfach so, wie der Schnabel mir gewachsen ist und ich habe Gnade bei den Leuten, weil sie wissen, er versucht es auf jeden Fall. Das ist wichtig. Hab den Mut, einfach zu gehen. Sie brachen das Brot, sie erinnerten sich an das, was Jesus getan hat in ihrem Leben. Und sie erinnerten sich an das, was sie eigentlich miteinander verbindet. Das ist eine wichtige Situation einfach. Und das ist wichtig auch immer wieder für uns, dass wir dahin zurückkommen. Unsere Vergebung in Jesus Christus bekommen. Und nur darin. Macht es nicht, dass ihr euren Mist, den ihr habt, einfach verstreut. Das ist nicht gut. Und es gibt ja so Menschen, ne, die echt also ihr Herz auf der Zunge haben und die jeden, der in der Umgebung ist, gleich mit vermoddert. Kenne ich zu Genüge. So dieses der Nilpferd-Effekt. Ihr wisst ja, die Nilpferde, ne? Ich habe mich mal immer gewundert, wenn du so einen Zug gehst, haben die Nilpferde immer dreckiges Wasser. Ich habe mir gedacht, warum? Ich habe einen Freund, der ist Tierpfleger, der hat gesagt, das ist eine ganz einfache Kiste, sagt er. Die Nilpferde mögen es trüb. Und wenn das Wasser frisch ist, dann gehen die in das Wasser und dann lassen sie mal so einen Haufen schwingen und dann wirbeln sie das Ganze mit ihrem Schwanz durcheinander. Und das finde ich irgendwie interessant. Ich kenne so viele Leute in der Gemeinde, die das Gleiche machen. Und wenn du mit denen redest, bist du, ja, voll. Musst du erstmal jemanden finden, mit dem du beten kannst. Nein, das ist nicht der Weg. Diese Abhängigkeit zu Gott ist wichtig. Und meine Abhängigkeit zu Gott, wenn die da ist, dann habe ich auch die Beziehung zu meinen Geschwistern. Wenn meine Abhängigkeit zu Gott nicht da ist, habe ich auch Probleme in der Gemeinde und in der Beziehung zu anderen Leuten. Weil ich kann dann nicht mehr in Liebe den anderen gegenüber reagieren. Es ist schwer. Ich brauche diese Liebe eigentlich von Gott, um in der Gemeinde leben zu können. Das ist ganz wichtig. Ich brauche diese Liebe auch von Gott, um in meiner Familie mit meinen Verwandten leben zu können. Ich brauche das ganz einfach. Und Gott hilft uns dabei, den anderen einfach in seinem Wesen zu begegnen. Das gibt uns, das macht uns diese Brücke. Sie haben hier noch einen Punkt drin. Das ist das Gebet. Zusammen beten. Gebeten. Ich glaube, dass das eines der größten angefochtenen Gebiete ist, die wir in der Christenheit haben. Das Gebet für den anderen, das Gebet überhaupt. Was bedeutet es, zu beten, vor Gott zu stehen? Es ist manchmal so ein monotones Gespräch. Wir erzählen Gott etwas und dann drehen wir uns um und gehen weg, weil wir mal froh sind, dass wir es von der Seele geredet haben. Deshalb gehen wahrscheinlich Leute auch immer gerne zum Psychiater, ne? Weil sie immer gerne so hören. Gibt es ja diesen Witz, da treffen sich drei Mütter, ne? Sagt die eine, mein Sohn, ne? Der schickt mir jeden Tag einen Strauß Blumen. Sagt der andere, meine Mutter, mein Sohn, sagt die andere, schickt mir jeden Tag einen ganz langen Brief. Da sagt die dritte, sagt, das ist doch gar nichts, mein Sohn, ne? Der fliegt einmal in die Woche nach New York zu seinem Psychiater. Und wisst ihr, was soll die machen? Die reden nur über mich. Das ist die Situation. Wenn wir uns um uns selber drehen. Ich, Herr, ich brauche, Herr, ich möchte, ich muss, Herr, ich möchte. Oft gibt es Gebetsanliegen, die da sind, die wir auch so in die Gemeinde manchmal reinbringen und da beten wir dann auch ein bisschen dann dafür, aber aus den Augen, aus dem Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt, jetzt letzte Woche in Peter das ein bisschen angesprochen gehabt, aber nicht direkt. Es gab einen Bericht in der Zeitung, ich glaube, es war jetzt die Wochenendausgabe, wo eigentlich über Christenverfolgung im Nahen Osten gesprochen wird, von säkularen Medien. Da werden Volksstämme verfolgt, weil sie Christen sind. Und dann saß ich da und denke, meine Herr, ich habe vergessen, für die Leute in Rasastan zu beten, für die wir vor ein paar Jahren oder vor ein paar Wochen gebetet haben. Ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, für die Geschwister in Afghanistan zu beten, die im Gefängnis sitzen. Ich habe vergessen, für die Leute in Türkei zu beten, die im Gefängnis. Wir kriegen in der Intermission immer wieder Rundbriefe von so Organisationen, die zeigen, wo Menschen einfach im Gefängnis sitzen, verfolgt werden. Oder hier, wir haben das Ausgang gehabt in Nordkorea. Wir haben vergessen. Das ist aber das, was Gott möchte, dass wir lernen, füreinander zu beten. Und wenn wir das lernen, füreinander einzutreten, dann wird Gott auch eine Veränderung schaffen in uns und in anderen. Brother Andrew, der Schmuggler Gottes, kann ich euch echt empfehlen, das Buch mal zu lesen. Und das ist nicht damit zu Ende gewesen, dass der eiserne Vorhang vorbei war. Er ist jetzt dabei und wirkt nach Nordkorea rein. Der Mann ist als junger Mann nach Polen und dann später hat er seinen VW-Käfer umgebaut mit viel Hohlräumen und hat Bibeln nach Russland geschmuggelt. Was hat ihm, ne, das hat, wenn sie ihn erwischt hätte, das hat ihm Gefängnis eingebracht. Gebetsdienst, beten für Pennys, nicht nur Mittwoch, sondern auch mal dran denken. Lest euch den Rundbrief durch für Katja, für all die Leute, die wir so haben. Holt euch Informationen, macht es euch einfach auch zur Sache, für sie zu beten. Das ist wichtig, wir hören Berichte. Wir haben vor ein paar Wochen hier den Bericht von Nicole gehört über Thomas und Astrid. Was machen wir damit? Gehen wir nach Hause und sagen, ja gut, preis den Herrn, der Herr wird sie schon segnen. Oder nehme ich sie mit auf und sage, jawohl, ich bete im Hauskreis, mit meinen Geschwistern, mit meiner Frau, in meiner Familie, ich bete, ich trete ein im Gebet. Das ist das, was wir machen. Wir sprechen mit Gott. Und wir bitten Gott, einzugreifen in Situationen, die teilweise total verfahren sind. Und wenn ich mit Leuten rede, die das erfahren, ich habe immer wieder gehört, ich habe gemerkt, wenn ihr für mich gebetet habt, ich habe gemerkt, wenn ihr eingestanden seid für mich. Es gibt eine Geschichte, eine wahre Geschichte, von einem Missionar in Afrika. Der zweimal die Woche oder einmal die Woche ist der oder einmal im Monat ist der mit dem Fahrrad in die große Stadt gefahren. Das waren immer so ein Tagesreise und hat Medikamente für seine Station geholt. Und eines Tages hat er das auch gemacht und auf dem Rückweg hat er sich so eine Ecke gesucht, wo er übernachten konnte und ist dann einfach weitergefahren. War nichts. Ein paar Tage später ist er wieder in die Stadt gekommen und da kam ein Mann zu ihm und sagt zu mir, hör mal zu, ich muss dir was erzählen. Letzte Woche, als du da hinten im Busch gesessen hast mit deinen ganzen Medikamenten, waren ein paar Freunde und ich dabei, wir wollten dich überfallen, wir wollten dich umbringen, wir wollten dir die Medikamente wegnehmen. Aber wir konnten es irgendwie nicht. Wir wissen nicht, warum, aber wir konnten es irgendwie nicht. Wir haben plötzlich das Gefühl gehabt, da sind ganz viele Leute, ganz viele Mächte da, die uns davon abhalten. Und wir konnten dich nicht überfallen. Ein paar Monate später ist er auf Heimaturlaub. Er kommt in die Gemeinde und erzählt die Geschichte. Und da kommt einer der Leute aus der Gemeinde und sagt, wann ist denn das gewesen? Dann recherchierten sie das und hat er gesagt, genau zu dem Zeitpunkt haben wir hier mit mehreren Leuten gesessen. Und wir haben für dich gebetet. Das ist das Eingreifen Gottes. Das ist das, was Gebet eigentlich macht. Gott greift ein, weil wir in den Riss treten, weil wir beten. Gebet ist so eine wichtige Sache für uns. So wichtig. Sie hält uns über Wasser. Das Gebet hält uns über Wasser. Wenn ich nicht beten würde, dass Gott mir jeden Tag die Kraft geben würde, das zu tragen, was ich zu tragen habe, dann würde ich zusammenbrechen. Dann würde ich aufgeben. Dann würde ich gehen. Und ich meine, wir haben doch oft die Situation, wo du echt durch bist und sagst, ich gehe, ich habe die Nase voll, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, überhaupt noch. Und dann kommt Gott in seiner großen Güte. Und dann fängt er dich einfach auf. Ich finde wirklich dieses Bild des Adlers, der seine Kinder aus dem Nest schmeißt, so gut. Sie kann nicht fliegen, sie flattern da rum und sie fliegen und fliegen und der Boden kommt immer näher und dann kommt der Adler, setzt sich genau unter dieses Küken, fängt es auf und bringt es wieder hoch ins Nest zurück. Das ist Gott. Sei dir sicher, du wirst nicht fallen. Wenn du das berücksichtigst, was hier in Vers 42 steht, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet, im Gebeten. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns das in unser Herz hineingräbst, Herr, und dass wir das lernen von ganzem Herzen. Wir wollen das lernen, Herr. Wir wollen mit dir verbunden sein und wir wollen, dass unsere erste Sache du bist, Jesus. Und dass sie, so wie wir sehen bei den Aposteln, Herr, dass sie dich über alles gestellt haben, Herr, dass sie ja, erlebt haben, wie Wunder geschehen. Wir wollen das auch erleben, Herr, in unserem Leben, Jesus. Wir wollen dir danken, dass du uns unsere Schwachheiten siehst und dass du uns immer wieder auferbaust und stärkst, Jesus. Dass du jetzt gerade, wo die Urlaubszeit anfängt, Herr, wo viele Leute nicht da sind, dass wir nicht auch Urlaub von dir machen, sondern dass wir Urlaub mit dir machen, Jesus. Dass du dabei bist, dass unser Leben einfach durch dich geprägt wird, Herr. Wir preisen dich dafür und wir danken dir, dass du uns segnest, Jesus. Amen.